Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 16.
Hallo liebe Tennisfans, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 16. Ja, dieser Podcast entwickelt sich in Zeiten der Pandemie gegründet und in Zeiten der Pandemie weiterentwickelt. Wer dem Podcast oder mir über die sozialen Medien folgt, der hat die vergangene Woche mitbekommen, dass ich das Konzept etwas verändere und weiterentwickle. Ich habe mir gedacht, Patreons und Tennisfans, die für Podcasts zahlen, die wollen auch Podcasts hören und keine Kolumnen lesen. Deswegen wird das Konzept abgeändert. Es gibt nach wie vor diese langen, zeitlosen Interviews mit Tennisspielerinnen und Spielern, Profis, Trainern und Funktionären jeden zweiten Mittwoch. Und in den Wochen dazwischen gibt es Sonderfolgen. Und da fangen wir diese Woche schon direkt an. Das heißt, ab sofort 4 Folgen im Monat. Und diese Woche hat sich natürlich angeboten, etwas zum Rücktritt von Julia Görges zu machen. Und ich habe mir viele Tage seit dem Rücktritt Gedanken gemacht, wie ich diesen Rücktritt auffange. Natürlich im besten Fall mit einem Interview mit Julia Görges. Das hat nicht geklappt. Sie hat natürlich sehr viele Anfragen gehabt, hat am Sonntag ein Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Das steht hinter einer Paywall, kann ich aber trotzdem nur empfehlen. Am Montag war sie zu Gast bei Sky, bei den Kollegen von Moritz Lang, den ich sehr schätze. Das könnt ihr auf Sky Go jederzeit nachgucken. Was ich gemacht habe, ich stand mit ihrer Agentin in Kontakt und es gibt Hoffnung, dass ich irgendwann mal in naher Zukunft ein Gespräch mit ihr führen kann, vielleicht sogar in Richtung der Länge, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich habe jetzt aber versucht, ihre Karriere zu würdigen und ein bisschen in ihrer Vergangenheit gekramt. Und mir ist es gelungen, ihre beiden einflussreichsten Trainer in der Jugend ans Mikrofon zu bekommen. Einmal, Achtung, eine super Alliteration, Herbert Herbie Horst, der dienstälteste Verbandstrainer in Deutschland ist, im Verband Schleswig-Holstein, seit 1993 tätig, ist gebürtig aus Südafrika, lebt aber schon mehrere Jahrzehnte in Deutschland und hat federführend Julia Görges in der Jugend trainiert und noch intensiver hat sie betreut Mirko Schütte als ihr Bezirks- und Heimtrainer und den habe ich auch interviewt. Und so sind wir ein bisschen auf Zeitreise gegangen in die Jahre von Julia Görges zwischen 11 Jahre und 18 Jahre. Das gibt's so, glaube ich, nicht in Deutschland, wenn ich mir jetzt so die Rückblicke so durchgelesen habe. Und genau deswegen, weil ich glaube, dass es genau diese Inhalte mit den Background-Interviews mit ihren Jugendtrainern so in dieser Form in Deutschland nicht gibt, möchte ich sie auch in diesem freien Teil des Podcasts zur Verfügung stellen. Dementsprechend bekommt ihr gleich die vollständigen Interviews mit Mirko Schütte und vorher mit Herbert Herbie Horst. Ja, wie gesagt, in ganzer Länge. Hinter der Paywall bei Patreon bleibt das Interview mit Barbara Rittner über Julia Görges Karriere sowie meine persönliche Einschätzung mit einigen Anekdoten, vor allem vom Wimbledon-Turnier 2018, wo sie, wie ihr wisst, das Halbfinale erreicht hat. Und das ist ihr bestes Grand-Slam-Resultat gewesen. Wenn ihr die ganze Folge hören wollt, die bereits seit Mittwoch, wie ihr das gewohnt seid, wie Patreons das gewohnt seid, online ist auf der Seite www.patreon.com/advantagepodcast, dann könnt ihr dort diesen Podcast abonnieren für 5 Euro im Monat und bekommt jeden Mittwoch zuerst und in ganzer Länge exklusiv die Podcasts. Unter anderem diesen aktuellen Podcast, aber wenn ihr jetzt das Abo abschließt, unter anderem auch Podcasts mit Philipp Petschner, Laura Siegemund, Christopher Kaas, Tim Pütz und viele mehr. Außerdem gibt es auch immer wieder Überraschungen für Leute, die das Abo abschließen, die Leute, die meine sozialen Medien verfolgt haben, beziehungsweise die sozialen Medien des Podcasts, wie zum Beispiel auf Instagram unter advantage-podcast. Da hatte ich Anfang der Woche in der Story drin, dass der 25. Patreon eine Überraschung für das nächste Interview bekommt. Das ist Anja geworden. Und Anja hat jetzt das Privileg, dass sie im nächsten Interview, ich verrate den Interviewgast noch nicht, eine eigene Fragenrubrik bekommt. Und zwar 4 Fragen, die sie sich ausdenken kann. Sie kann sie mir entweder schriftlich schicken oder sogar als Sprachnachricht und ich werde sie dann meinem Interviewgast persönlich stellen. Und das ist die Überraschung und ich werde mir auch in Zukunft immer wieder Sachen überlegen, um euch Patreons einzubinden. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf diese Podcasts, bekommt ihr nicht nur die Podcasts zurück, sondern immer auch wieder Interaktion. Genau, das könnt ihr euch überlegen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Interviews mit Mirko Schütte und vorher mit Herbie Horst. Bis zur nächsten Woche.
Ja, und wir sind mittendrin in der Sonderfolge zum Rücktritt von Julia Görges und ich habe euch ja mehrere Gesprächspartner und Weggefährten in ihrer Karriere versprochen und ich bin jetzt verbunden mit Herbert, Herbie, wie ihn alle nennen, Horst. Guten Morgen.
Hi, grüß dich. Sehr, sehr nett, dass ich hier sein darf und ich hoffe, dass wir vieles Gutes erzählen kann.
Hundertprozentig. Für die Tennisfreaks unter euch, die mit dem Namen noch nichts anfangen können, wenn ich richtig recherchiert habe, bist du der momentan dienstälteste Verbandstrainer im Tennis in Deutschland. Du kommst eigentlich aus Hillcrest in Südafrika, das ist in der Nähe von Durban, lebst aber schon mehrere Jahrzehnte am Timmendorfer Strand, bist wie gesagt Verbandstrainer in Schleswig-Holstein, hast nach dem Studium, im Studium gut Tennis gespielt und dann unter anderem in Österreich, in der damalig genannten Staatsliga. War das eigentlich die höchste Liga damals in Österreich?
Nein, es war die zweite Liga.
Die zweite Liga und dann später in Deutschland in der Regionalliga und dann warst du mal für 3 Jahre Verbandstrainer, hast dann noch einen anderen Job gehabt und dann seit 1993 bist du, glaube ich, durchgängig Verbandstrainer. Ist das richtig?
Das ist richtig, Janik. Da hast du gut recherchiert, ja.
Perfekt. Warum du Teil dieser Folge bist, fragen sich die Leute natürlich eventuell. Du hast in deiner Funktion als Verbandstrainer unter anderem Spieler wie Michael Stich, Angelique Kerber, Mona Bartel trainiert und auch Julia Görges, die jetzt vor einer Woche, wie wir alle wissen, mit 31 Jahren zurückgetreten ist. Und ich möchte ein bisschen über deine Zeit mit ihr sprechen, so wie ich auch unter anderem mit Barbara Rittner für diese Folge gesprochen habe. Zunächst würde mich aber mal zum Start interessieren, wie hast du den Rücktritt mitbekommen letzte Woche und was waren deine ersten Gedanken?
Och, ich habe das natürlich nur über Fernsehen gehört und gesehen und die erste Gedanke war, gut gemacht, Julia, weil sie ist, hat immer, ja, kernige, sie war immer kernige in ihren Entscheidungen und das ist eine kernige Entscheidung und sie hat scheinbar gesagt, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich genug und ich habe wahrscheinlich wenig Feuer und jetzt ist eine gute Zeit aufzuhören. Und ich muss sagen, das war eine sehr selbstbewusste Entscheidung, so wie Julia halt ist.
Wenn du sagst, sehr kernig, ich habe sie in den letzten Karrierejahren auch als sehr straight in ihren Gedanken immer klar formuliert erlebt. War das damals schon so in jungen Jahren so, dass sie genau wusste, was sie will und was sie nicht will? Oder ist das etwas erst, was sie als reifere Person entwickelt hat?
Nein, sie war immer selbstbewusst, sie war immer gut artikulieren. Sie war jemand, die, ja, diese, sie ist, wie ich sage, authentisch geblieben die ganze Zeit. Auch wie sie auf dem Platz war, fand ich, sie war immer sehr kämpferisch. Sie hat immer eine tolle Haltung gehabt und war emotional selbstbewusst, so wie sie halt war. Und diese Entscheidung ist eigentlich eine Fortsetzung, wie sie war.
Wir reden gleich natürlich über Julia Görges, aber mich würde gerne gerade noch mal ein bisschen was persönlich interessieren. Vermisst du eigentlich Südafrika und das Leben dort oder bist du schon komplett verwurzelt mit der deutschen Mentalität und kannst dir gar nichts mehr anderes vorstellen als der Norden in Deutschland?
Also ich vermisse Südafrika sehr. Also so wie es vermutlich damals war, wo jetzt haben sie große Sicherheitsprobleme da. Ich wohne aber in Ostholstein und finde, wo ich wohne und wie ich wohne und mit meiner Familie. Ich bin total glücklich hier und habe viel Deutsches angeeignet. Ja.
Was ist deine deutscheste Eigenschaft?
Oh, ich bin sehr, sehr pünktlich.
Dann bist du gut in Deutschland aufgehoben. Ja. Das ist etwas, was ich mir auch noch peu à peu aneigne. Wenn es immer ganz wichtig ist bei beruflichen Terminen, bin ich immer pünktlich. Privat sind manchmal so die eine Minute Yannick zu spät. Aber da hast du recht, das ist in Deutschland eine sehr gute Eigenschaft. Herbie, wie interpretierst du deine Aufgabe und Rolle als Verbandstrainer in Schleswig-Holstein, die du jetzt schon seit 27 Jahren ausführst?
Also wir sind Jannik, ein sehr kleiner Verband mit recht wenig Ressourcen. Mhm. Und ich habe nur gelernt, dass wir nicht von A bis Z alles abdecken können und wir brauchen Helfer und Freunde. Und insofern nutze ich die Möglichkeit, ein Umfeld, die da ist, oder ich versuche ein Umfeld dort in der Nähe des einzelnen Spieler dann zu unterstützen, zu kreieren, sodass dieses Umfeld zusammen mit der Verband wächst und oder was wir anbieten können, wächst. Und insofern ist jedes Kind, die wir haben, mehr oder weniger ein Individuum. Und geht nicht nur durch das Verbandstraining. Ich versuche wirklich, das Ganze sehr individuell für jeder betrachtet. Und meine Aufgabe sehe ich, dass ich ja die bestmögliche Umfeld für diese Kinder versuche zu schaffen. Mhm. Das bezieht auch die Eltern auch ein, dass ich die auch gucke. Dass wir alle gemeinsam wachsen. Wir sind klein und wir können
dann. Wenn du sagst, klein, wie viel, sage ich jetzt mal, hauptamtlich angestellte Trainer habt ihr im Verband? Und ihr arbeitet dann wahrscheinlich mit den Heimtrainern jeweils auch zusammen, ne?
Ja, wir haben, ich nenne das Heimtrainer, ich nenne die einen Vertrauenstrainer da, weil wir teilweise, wenn ein Kind in Schleswig-Holstein gut ist im Tennis, ist es meist so, dass sie auch dann athletisch gut sind und wir haben zwei große Sportarten hier in Schleswig-Holstein mit Handball und mit Fußball, die schon auch sehr, sehr gerne Talente finden wollen. Und wenn eine dann Tennis spielt, ist meistens ein Grund, dass er noch Tennis spielt. Kann ein Bruder sein, kann der Vater sein, kann sein, dass er echt direkt an dem Tennisplatz wohnt. Und insofern gehen wir sehr pfleglich, sehr langfristig mit diesen Talenten um. Das ist, ich glaube, unser ganz großer Vorteil, den wir haben. Wie ich sage, wir sind klein. Wir nutzen dann diese Vertrauenstrainer. Wir versuchen, den einzubinden. Wir nehmen das Kind nicht weg von den Trainern. Das wollen wir Gottes Willen nicht machen, weil das, wie ich sage, schaffen wir nicht alleine, das Kind von A bis Z bis ins Profibereich zu begleiten. Das ist dann uns zu viel. Jetzt zum Anzahl Trainer. Ich bin seit die ganze Zeit der einzige angestellte Trainer. Bis letztes Jahr dass wir eine halbe Kraft dazu bekommen mit der Oberstaats.
Verstehe. Bevor wir zu deiner ersten Begegnung mit Julia Görges kommen, ich hatte in Folge 10, glaube ich, Alexander Waske, den ehemaligen Profi und Doppelspezialisten zu Gast, der ja in Offenbach eine private Akademie leitet. Der hat es ein bisschen kritisiert, dass es in Deutschland oftmals kommunikative Schwierigkeiten gibt zwischen den Trainern, die bei ambitionierten Jugendspielern agieren. Also sei es zum Beispiel der Kreistrainer, der Bezirkstrainer, dann noch der Landestrainer und dann noch der private Heimtrainer und dann noch die Eltern. Und dass jeder so ein bisschen seine eigenen Interessen hat und dass es dann oftmals schwer ist, im Sinne des Spielers zu agieren. Wie siehst du diese Problematik und wie versuchst du, dem Ganzen entgegenzuwirken, dass es immer um das Individuum, um den Spieler geht?
Ja, das ist sicher ein Problem. In den größeren Verbänden ist es wahrscheinlich ein größeres Problem, als wir es in Schleswig-Holstein haben. Wir haben nicht so sehr viele Trainer, die in der Lage und auch gewollt sind, im Hochleistungsbereich zu arbeiten. Wir haben sehr kleine Vereine und die sehr gute Trainer gehen dann da, wo sie am meisten Geld verdienen, das sind große Städte und die haben wir halt nicht in Schleswig-Holstein. Insofern versuche ich dann einen Trainer, der mit in Schleswig-Holstein ist, ich versuche ihm zu helfen, ein besserer Trainer zu werden, und wir teilen das. Ich versuche zu kommunizieren mit denen. Das ist das Einzige. Und ab und zu gibt es da Querschläge, wo man nicht so gut zurechtkommt, und dann schaut man, welche Lösung für das Kind am besten ist, weil letztendlich geht es erst in erster Linie um das Kind und nicht so sehr um der, ich meine zumindest nicht um den Institutionen, Verein oder Kreis oder Bezirk oder Land. Ich glaube, es geht darum, wie kriegen wir das, den Mädel oder der Junge, ja, zu seiner Bestleistung. Mhm.
Kannst du dich noch erinnern, in welchem Jahr und in welchen Umständen du Julia Görg hast oder von ihr gehört hast?
Also gehört haben wir schon einiges, und sie war im Kreis gut, im Bezirk gut, und irgendwann kommt man zwangsweise dann miteinander zusammen. Wir haben auch Sichtungen, große Sichtungsreihen in Schleswig-Holstein, und sie ist da sicherlich sehr, sehr auffällig geworden. Wir hatten in diesem Jahrgang auch ein ganz, oder in den Jahrgängen um ihr herum auch eine ganze Menge gute Spiele und Spielerinnen. Und Julia ist jemand, die ein bisschen später gut geworden ist. Sie war nicht gleich am Anfang diejenige, die gleich Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Sie hat als 18-Jährige ihr erster deutsche Meistertitel gewonnen bei den Mädels U18 in Essen. Das war,
ich gelesen, ja.
Das war, ja, das war schon sehr gut für sie, toll für sie, weil ich finde, das ist ein sehr guter Titel zu haben, weil Kerber hat es auch gehabt, die Bartelt hat es auch da gewonnen, der U18-Mädels, ist schon ein ganz ordentlicher Titel zu gewinnen. Und Julia ist ein bisschen später gut geworden, das heißt, ich habe sie, ich kann dir nicht sagen, ob das 12 oder 13 war oder sowas, aber irgendwann war sie in unserem Kreis, wo ich versucht hatte, dann ja, das mit ihr gut zu machen. Dann hatten wir das Glück, dass wir einen Bezirkstrainer in Bezirk West, den Mirko Schütte, fand, der dann auch gerne den Bezirkstraining in Süden unterstützen wollte. Und Mirko ist dann rübergefahren, und der war zu der Zeit für Julia absolut der richtige Mann am Platz, weil er dann, ja, mit seiner Art und Weise, wie er das macht, so ein ganzheitlicher Ansatz. Er war sehr gut für Julia und hat es sehr vorsichtig Julia aufgebaut. Und Julia ist mit Mirko, mit uns und natürlich mit das Umfeld zu Hause, mit den Eltern, so, das ist immer ein bisschen selbstbewusster geworden, was ihr Tennis angeht. Sie war als Person immer selbstbewusst. Im Tennis war sie, hat anfangs ist nicht so ausgeprägt. Es lag ein bisschen daran, dass sie ein variantes Spielweise aneignen wollte. Und das ist normalerweise eine relativ lange Ausbildungszeit, ist notwendig dafür. Mhm. Und sie hat große Schwünge gehabt, und die Konstanz fehlte und die Stabilität fehlte in diese Schwünge, sodass ihr gab es große Schwankungen im Spiel und Ergebnisse, weil einfach diese Konstanz und die Stabilität fehlte bei Julia. Insofern war das ein Prozess bei ihr, ein bisschen auch selbstbewusster als Tennisspielerin zu sein. Und dafür war Mirko echt gut und ist auch echt gut. Und mit Mirko und ich, wir haben uns ja sehr gut kommuniziert, verstehen uns immer noch sehr gut. Und das war der richtige Mann am Platz für sie.
Wie habt ihr euch das damals aufgeteilt? Wie sieht man so eine Talentin heran? War sie dann zweimal in der Woche im Verbandstraining bei dir und dreimal bei ihm im Heimtraining? Wie war das ausbalanciert?
So ungefähr ist das ausbalanciert bei uns, je nach wo man wohnt. Julia in Bad Oldesloe, wir im Verband nicht so weit weg in Wahlstedt. Sie war zweimal bei uns. Einmal bin ich sogar in ihr Nähe ein bisschen gefahren, weil wir ein anderes Talent auch in der Nähe hatten, sodass ich auch da ein bisschen dezentral gearbeitet habe. Julia war zwei-, dreimal bei Mirko und zweimal bei uns. Und so haben wir es aufgeteilt. So teilen wir es meistens auf. Manchmal, wenn wir keinen sehr starken Vertrauenstrainer finden können, wie es mal bei Angie Kerber war, dann kommt man häufiger zu uns, oder ich gehe dann häufiger dorthin. Und dann übernehme ich einen Teil dieser Vertrauenstrainer-Tätigkeit.
Verstehe. Du hast eben von einem ganz einheitlichen Ansatz gesprochen, den auch Mirko Schütt verfolgt hat. Kannst du das noch an ein, zwei Punkten konkretisieren, was da so wichtig ist?
Also Mirko ist erstmal ein Trainer, der sehr achtet auf Haltung auf dem Platz, sehr achtet auf Disziplin. Er ist ein leiser Trainer, er ist ein Trainer, der große Aufmerksamkeit auch auf der athletische Ausbildung, eine Vorsorge, hilft ein bisschen mit Ernährung und all diese Sachen, dass man da ist er wirklich sehr gut. Und wie ich sage, zu der Zeit, glaube ich, war er da für Jule echt gut.
Ich hatte eben ja, gefragt, wann du sie übernommen hast, wann du sie erstmal gesehen hast. Hast du noch konkrete Erinnerungen an euer erstes gemeinsames Training oder was kommt dir in den Kopf, wenn ich dich damit konfrontiere an gemeinsame Erinnerungen, die sehr präsent sind?
Oh, was mir im Kopf kommt, war extrem hoher Ballwurf beim Aufschlag. Da haben wir überlegt, die Halle auszubauen. Nee, das war nur ein Witz, was wir hier da. Aber es war ein sehr hoher Ballwurf beim Aufschlag und darauf haben wir erstmal versucht, das ein bisschen einfacher zu machen. Aber im Endeffekt sind eine Vielzahl von kleinen Erinnerungen. Ich kann dir nicht wirklich sagen, ob ich sie dann als 12,5-Jährige oder als 13-Jährige gehabt habe, das erste Mal. Aber es ist eine lange Reise, bis sie dann irgendwann flügge ist und dann, dass sie irgendwann dann als ich AG unterwegs geht und dann, ja, wir bieten quasi einen Lebensabschnitt, was wir im Verband anbieten. Das ist ein Lebensabschnitt. Einige werden erfolgreiche Profis, einige gehen dann in den Beruf und wenn wir die wieder sehen, weil ich habe Julia lange Zeit nicht gesehen, wenn ich sie wieder sehen, würde ich mich freuen. Ich glaube, sie wird sich auch freuen. Aber uns trennen die Wege irgendwann als 17-, 18-Jährige, wo sie dann wirklich dann auf Tour gehen muss und dann Geld verdient und Manager hat und all diese Sachen, dann trennen wir uns da ein bisschen.
Klar, das ist echt eine intensive Zeit, die man, glaube ich, rückblickend vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt für Außenstehende. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Wenn du sagst, so zwischen 12 und 13 übernommen und dann mit 17, 18 losgelassen, gab es da auch eine richtige menschliche Entwicklung bei Julia oder war die so in sich ruhend, dass man da menschlich, zwischenmenschlich gar nicht viel feinjustieren musste?
Ja, jede reift, ja. Sie war natürlich am Anfang, wie ich sagte, nicht ganz so selbstbewusst im Tennis und je besser Tennis wurde, wurde sie dann auch ruhiger auf dem Platz. Sie war, ist immer noch ein emotionaler Mensch. Aber ich sage, sie ist so, wie ich sie als junges Mädchen kenne, ältere Mädchen, da ist sie gleich geblieben. Und so, wie sie in die Interviews rüberkommt, ist die Entwicklung super geworden. Und ist einfach aber eine menschliche Entwicklung. Sie ist älter geworden und es ist sie sich selber treu geblieben.
Verstehe. Du hast gesagt, dass sie anfangs mit ihrem Tennis nicht ganz so selbstbewusst war und auch in Anführungszeichen erst mit 18 den deutschen Meistertitel geholt hat in der Altersklasse. Wann glaubst du oder wann wurde dir auch klar, dass das für Profi-Tennis reichen kann?
Also es wurde mir ein bisschen später klar als einigen, weil sie einfach diesen langen Reifeprozess bräuchte. Und deswegen sage ich, war Mirko Schütte echt gut für diesen Prozess. Ich habe vieles von ihr gelernt, weil sie hat teilweise ist sie als 16-, 17-Jährige dann in den ITF Juniors gegangen, hat da ein, zwei gute Ergebnisse und dann hat sie naturgemäß dann verloren gegen Leute, die lange auf den Tour waren, da auf der ITF Junior Tour und dann kam sie nach Hause und statt den nächsten ITF zu spielen, hat sie dann ein kleines Turnier vor Ort gespielt. Wir hatten keine Kategorisierung damals in Deutschland, was die Turniere angeht. Mhm. Hat dann ein, wenn man das jetzt sagen würde, eine niedrige Kategorie ausgesucht und dieses Turnier gut gewonnen, weil sie einfach dieses brauchte, um ihr eigenes Selbstbewusstsein. Und unsere, wenn ich das jetzt, daraus habe ich gelernt, dass man nicht immer, wie kann ich das ausdrücken, nicht immer over the top trainieren soll, immer mit besseren Leuten trainieren soll, immer höherwertige Turniere spielen, sondern man muss ab und zu Sachen machen, wo man das, was man spielen möchte, auch trainieren kann. Und das halte ich für sehr wichtig. Und daraus habe ich auch eine Lehre gezogen. Ich sage, guck mal, wir brauchen nicht immer den ITF 1 Juniors zu spielen. Wir können auch gerne ein niedrigklassiges Turnier, um einfach das Tennis, das man eigentlich spielen möchte, auch trainieren kann. Weil wenn man ständig gegen bessere spielt, dann lernt man eigentlich falsches Tennis und falsche Systeme und all diese Sachen. Und darauf habe ich gelernt, dass nicht nur nach oben, nicht nur schneller und härter, sondern dass man da ja, bewusster die Turniere aussucht.
Mhm. Du hast eben gerade ein bisschen, natürlich mit ein bisschen Ironie, den hohen Ballwurf angesprochen. Der Aufschlag wurde bei Julia Görges ja zur absoluten Waffe. Sie hat auch mal in einem Interview gesagt, dass ihr das auf natürliche Art und Weise immer leicht gefallen ist, aufzuschlagen. War das damals schon auch in frühen Jahren so, dass Aufschlag so der Paradeschlag war und härter war als bei gleichaltrigen Mädchen, oder hat sich das auch erst spät entwickelt?
Nee, es war immer gut, weil sie hat immer ein sehr gutes Spiel, Zug da in den Arm gehabt. Wir haben teilweise Bestandsaufnahmen oder ich habe Unterlagen von Julia, wie sie sich ihre eigenen Tennisfähigkeiten teilweise bewertet und da war der Aufschlag immer weit vorne dabei, wobei sie sich selber als Serven-Volley-Spieler nicht gut bewertet hat, das zum Beispiel. Ja. Und, aber Aufschlag hat sie immer eine ziemlich hohe Bewertung gegeben.
Mhm. Wenn du sagst, dass sie sich nicht als Serven-Volley-Spielerin da nicht so gut bewertet hat, wo hat sie im Teenageralter noch ihre Defizite gesehen und wo hast du ihre Defizite gesehen?
Also ich habe sie eigentlich aus der Defensive ihre Defizite gesehen. Sie war immer eine Person, der als aggressive Grundlinienspiele ich betrachtet habe. Das heißt, sie hat einen guten Aufschlag gehabt. Was sie gerne gehabt hätte, war, dass sie ab und zu mehr abvolliert. Das hat sie im Laufe der Zeit gemacht, weil sie das auch über Doppel und das viel Doppelspielen, das sie gemacht hat, war für ihr Einzel total wichtig, weil da hat sie wirklich den Super Volley gelernt und der Zeitpunkt, wann man nach vorne kommt, das hat sie alles über den Doppelspiel gut gelernt. Das ist immer ein Prozess als junge Spieler. Man ist als 18-Jähriger nicht fertig als Tennisspieler. Und das hat sie, da hat sie gute Berater da gehabt, um das zu tun, oder sie hat sich selbst beraten da. Ich habe sie aus der Defensive nicht so gut gesehen. Also einfach wirklich eine Person, der knallharte Schläge hat bei der Vorhand und Rückhand und das konnte Spiele gar nicht.
Abschließend, wenn Julia Görges jetzt vor einer Woche die Karriere beendet hat, ist man dann als ehemaliger Verbandstrainer, also was empfindet man dann? Empfindet man dann Stolz für die Karriere, die da rausgekommen ist, oder Wehmut, oder ist da schon eine relativ große Distanz dabei? Kannst du da ein bisschen mal so aus deinen persönlichen Gefühlen sprechen?
Ich bin sie glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie das geschafft hat, was wenige Leute geschafft haben. Also erstmal ihr Ziel oder ihr Traum dann ausgelegt, das Tennisspielen, das ist schon sehr erfolgreich. Und sie hat ein gutes Ende scheinbar gefunden und also, ich bin eigentlich, ja, keine, ich habe nicht, ich darf nicht, ich bin nicht so vermessen, sage ich, bin stolz auf sie, aber ich bin froh, dass sie einfach ein glückliches Ende für ihre Karriere gefunden hat und was sie danach macht, ich glaube, sie bleibt ein bisschen im drin, ich bin mir nicht sehr sicher, aber ich glaube ja, weil sie den Sport sehr gerne gespielt hat.
Ich hatte mit Barbara Rittner auch gesprochen, die hofft das natürlich auch, dass sie irgendwann mal vielleicht auch beim Deutschen Tennisbund unterstützt. Im Interview hat sie aber jetzt erstmal gesagt, dass sie sich eine ganz klare Auszeit nimmt und noch nicht genau weiß, was danach kommt. Abschließende Frage, sie war auf Nummer 9 in der Welt, hat relativ spät ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht, hat 6 WTA-Titel geholt, 18 Einsätze im Fed Cup für Deutschland auf der Habenseite. Hat sie, was ihre Anlagen angeht, wenn du sie als Jugendspielerin damals beurteilt hast, hat sie das Maximale aus ihren Möglichkeiten rausgeholt oder wäre sogar noch mehr drin gewesen? Schwierige Frage, ich weiß
nicht. Ja, ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, sie hat also das ziemlich Optimum da erreicht. Ich hätte sie gerne den Halbfinale gegen Serena Williams gewinnen sehen wollen, weil dann hätten wir zwei Schleswig-Holstein im Endspiel gehabt. Aber ich, also Halbfinale, ein Slam, all das, was du gerade gesagt hast, das ist großartig. Also ich glaube, wenn man vor 15 Jahren das gesagt hat, so endet das, dann hätte man das 20 Mal unterschrieben, beide.
Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, der zweite Teil zur Sonderfolge zum Karriereende von Julia Görges. Ich habe hier am Telefon in der Leitung Mirko Schütte. Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Hallo, Yannick.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für diesen besonderen Anlass. Für diejenigen unter euch, die mit dem Namen noch nichts anfangen können, Mirko ist ein ganz erfahrener Trainer im Norden in Schleswig-Holstein, hat früher das ambitionierte Projekt beim TC Logopark Hartenholm mit aufgebaut, von der Bezirksliga bis in die zweite Liga. Bis 2008 war unter anderem Trainer und Fitnesstrainer von Tobias Kampke, hat auch Julian Reister damals in Hartenholm nach Hartenholm geholt und auch mitbetreut. Und der Anlass, warum ich heute mit ihm telefoniere für diesen Podcast, ist, dass er ganz, ganz lange in der Jugend Julia Görges als Bezirkstrainer oder auch, kann man auch sagen, als Heimtrainer trainiert hat, wie wir eben ja schon bei Herbie Horst erfahren haben im ersten Teil dieser Folge. Und deswegen freue ich mich, dass du heute dir Zeit genommen hast. Mirko, die erste Eingangsfrage, die ich dir stellen würde, ist, wo warst du, als sie zurückgetreten ist, beziehungsweise wie hast du es erfahren?
Ich habe es durch die Presse erfahren und durch einige Schüler von mir. Und ja, also ich war eigentlich eher nicht überrascht, weil ich habe damit eigentlich gerechnet, dass sie das irgendwann machen wird, weil sie ist sehr straight und ich glaube, dass sie noch viel anderes vorhat in ihrem Leben.
Das sagen eigentlich alle Weggefährten, dass sie sehr straight und sehr geordnet ist in ihren Gedanken und ihren Entscheidungen. War das auch etwas, was schon von klein auf bei ihr zu beobachten war oder kam das erst im gehobeneren Sportleralter? Was würdest du sagen?
Ja, also sie war von Anfang an eigentlich darauf fixiert, Tennisprofi zu werden. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 11. Und in ihrem Zimmer war alles voller Tennisposter von jeglichen Tennisprofis, die man sich nur vorstellen kann. Und sie hat eigentlich von Anfang an dafür gebrannt und wollte Tennisprofi werden, auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht so gut war wie viele andere in ihrer Umgebung und auch das bei deutschen Meisterschaften, Landesmeisterschaften und so schwierig war. Nathalie Faeser und so waren alle eigentlich einen Tick besser als sie, aber trotzdem hat sie immer dafür, ja, sie wollte immer dafür gehen und hat immer daran geglaubt, dass sie Profi wird.
Ähnliches hat auch Herbie Horst bestätigt, der auch ja nochmal daran erinnert hat, dass sie erst, in Anführungszeichen, mit 18 ihren nationalen Titel auch geholt hat.
Ja, genau.
Er hat auch sehr, sehr gut erklärt, wie ihr euch praktisch abgestimmt hat und du ein gesamteinheitliches Trainingsbild bei ihr abgebildet hast. Erklär doch mal, wann habt ihr angefangen zu trainieren und wie ist sie denn bei dir überhaupt gelandet?
99 habe ich meinen A-Trainerschein gemacht in Hannover und dann durfte ich in Anführungsstrichen die Bezirkstrainerposten als führender Bezirkstrainer im Süden besetzen, obwohl ich ja im Westen eigentlich meinen Hauptsitz hatte am TC an der Schirnau. Aber Böger, der wollte oder konnte, glaube ich, nicht mehr weitermachen und Agnes Blumberger wollte das auch nicht mehr. Und dann habe ich die Stelle dort übernommen, zusammen mit Ole Wiederholt. Und ja, habe dann dort gleich 99 Julia Görges kennengelernt. Und erst war sie in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, es gab noch ein, zwei andere Mädchen. Die Namen habe ich aber leider, Antonia Liebenow, war es, glaube ich, zu jung. Aber ein, zwei andere Mädchen in dem Alter, die dort waren und ja, in der Gruppe trainiert. Vorher war sie bei Ole. Da weiß ich wenig über sie, ob sie gegen Winde oder auch dort schon in Lütchensee trainiert haben. Und habe dann ab 99 eigentlich mit ihr zweimal in der Woche trainiert, das dann nachher ja, also auf fünfmal in der Woche relativ schnell, zügig ausgeweitet wurde. Und wir haben dann eigentlich nachher fast nur noch Einzeltraining gemacht. In Kaltenkirchen oder in Lütchensee.
Wenn du sagst, dass es relativ zügig ausgebaut wurde, bedeutet das auch, dass sie sich gleich von ihren Trainingspartnerinnen abgehoben hat, schon im jungen Alter, oder ist sie damals eher erst mitgeschwommen, in Anführungszeichen?
Also was besonders, also ich meine, ich war damals ja auch noch nicht so erfahren, ich war 99, da war ich drei, bin ich gerade 30 geworden. Klar. Da habe ich auch noch nicht so viel gewusst, was ich heute weiß, aber sie war schon besonders, ihre Vorhand war immer unglaublich schnell und ihr Aufschlag war sehr, sehr gut. Also was sehr, sehr gut der war, sie wollte immer aggressiv den Aufschlag spielen und daran haben wir eben auch enorm viel gearbeitet. Also Aufschlag war wirklich eine Priorität, auch ist auch immer noch, oder war auch bei Julian oder auch bei allen Spielerinnen, die ich hatte, immer eine Priorität, weil ich denke, das ist der Öffnungsschlag, da kann man am meisten mit erreichen und da haben wir wirklich viel dran gearbeitet, Aufschlag Return. Also wir haben viele Sätze, viele Matches gespielt im Training und eigentlich, ja, und eben viel an der Vorhand gearbeitet. Volleys war nicht so ihr Ding insgesamt. Sie wollte sie eigentlich nicht so oft trainieren, aber sie hat von der Grundlinie nachher, also nach ein, zwei Jahren, so unglaublich schnell gespielt schon, also mit 13, 14. Was natürlich dann, sage ich mal, in Bezug auf das spätere Spiel sehr wichtig war, weil die anderen haben eher reingedaddelt und haben versucht, den Ball im Feld zu halten. Was natürlich heutzutage im Profi-Tennis ja eigentlich ja, gar nichts bringt, oder das heißt bringt, aber es ist eben nicht das, was den Erfolg bringt, sondern aggressives Spiel, Punkte selber machen. Das ist ja das, was heutzutage angesagt ist und oder was heutzutage auch beim Männerbereich, Frauenbereich, überall bei Frauen ja immer noch viel schneller zum Punktgewinn führen soll. Und das hat sie eben damals schon immer gemacht. Dadurch hat sie natürlich viele Matches oder vor allen Dingen auch Sand, was ja hauptsächlich im Sommer bei uns gespielt wird, dann verloren, ja, weil auf Sand eben dieses aggressive Spiel gegen welche, die den Ball zehnmal hoch reinspielen, auf jeden Fall nicht zum Erfolg führen kann. Aber wir haben das immer so weiter fortgeführt, weil sie wollte das und ich habe auch, also ich habe im Adria-Stand mit Harald Schönborn sehr viel gesprochen und der sagte eben auch, dieses aggressive Spiel von Serena Williams, die damals ja schon da war, und Venus Williams, das ist eben das, was die Zukunft ist. Und ja, daran habe ich mich gehalten und habe immer versucht, das zu unterstützen, auch wenn das nicht immer am Anfang ja, zum Erfolg geführt hat.
Klar, verstehe ich. Aber das erinnert mich auch direkt an so ein bisschen an Günther Bresnik und Dominik Thiem, der ja auch sein Spiel von so einem Reinschubser verändert hat, zu einem Hardhitter und einem ganz aggressiven Spieler im Alter von 12. Ja. Und der dann erstmal aus den nationalen Kadern rausgeflogen ist, sogar weil er nichts mehr gewonnen hat. Dass man so auch, stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, wenn man, wie du es halt ja auch gesagt hast, du warst damals gerade erst 30 geworden, gerade erst die großen Lizenzen gemacht, dass man dann auch so da dran bleibt und diesen Ansatz verfolgt, ist bestimmt auch nicht immer so leicht gewesen, mental. Oder hast du das einfach so, nee, das wird schon klappen, gedacht damals?
Na, für mich war das einfach so, also ich habe mit den Eltern, immer nach Hause gefahren nach dem Training, aus Lütjensee nach Oldesloe, weil es auf meinem Heimweg war. Ich musste nach Kaltenkirchen damals noch und bin dann oft auch nach dem Training einfach noch mit reingekommen, weil wir über Turniere gesprochen haben, über die Entwicklung und habe dann abends mit denen zu Abend gegessen. Und wir haben, ja, eigentlich, die waren, also Klaus war auch immer, egal ob sie verloren hatte oder gewonnen hatte, der war immer überzeugt, dass sie gut werden wird. Egal wie schlecht oder wie gut sie gespielt hatte, das war ihm eigentlich relativ egal. Also er war natürlich manchmal sauer, wenn sie schlecht war, hat mich auch zu Hause angerufen, warum sie so schlecht gespielt hat und was im Training. Die haben also aber nie zugeguckt oder so, das muss ich sagen, das war echt immer, die hatten immer volles Vertrauen zu mir. Heutzutage ist es, ich habe jetzt ja wieder eine Spielerin, Carla Inter, die eben auch genauso ähnlich spielt wie Julia, also die will auch den Punkt machen, die will nicht reinspielen. Heute weiß ich, dass der Erfolg oder dass das von Erfolg gekrönt wird, wenn die 16 sind oder 17. Bei Julia war das nachher, als sie 18 wurde. Aber damals war das eben so, das musste man. Ja, das war ein Gefühl einfach so von mir, dass ich habe mir das Spiel angeschaut, ich habe viel Tennis geschaut früher oder auch heutzutage nicht mehr ganz so viel, aber früher habe ich sehr viel Tennis geguckt oder im Fernsehen und habe eben immer geschaut, wie spielen die, was machen die, wie versuchen die Punkte zu gewinnen und wie gewinnen die Matches und das war ganz klar, dass die bei den Damen wirklich versuchen, auf Aufschlag und First Strike zu gehen oder zwei, drei Ballwechsel hin und her spielen, dann ist es sowieso zu Ende. Und das war eben das, was ich auch mit Julia versucht habe. Aber ich muss auch sagen, dass in ihr auch diese Aggressivität schon war. Also sie war eigentlich nie eine Spielerin, die den Ball hoch reingespielt hat oder gerne längere Ballwechsel gespielt hat. Das war sie nie, also selbst mit 11 nicht. Mhm.
Wann war dir in deinem Kopf klar, das reicht für Profitum bei ihr?
Tja, das war, also ich habe muss ich sagen, immer daran geglaubt, dass sie gut wird. Also ich habe auch da mal ein paar Streitgespräche gehabt mit Herbie und auch mit Mike mal.
Das ist interessant, weil Herbie, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Herbie hat nämlich auch genau das gesagt, bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert, bis er daran geglaubt hat.
Weil sie halt nie im Kader war, sie hat halt nie gegen die Großen gewonnen, sie hat auch bei den deutschen Meisterschaften nicht gut gespielt. So für mich war das, ich bin einfach ein Trainer, wenn ich an jemanden glaube, dann glaube ich daran, weißt du? Ich mache Training nicht deshalb, weil ich Geld verdienen will, sondern Tennis ist meine Leidenschaft. Ich wollte immer mein Geld mit Tennis verdienen. Aber für mich ist es so, dass ich, wenn ich Menschen oder Jugendliche begleite oder Jugendliche vom Kindesalter ins Erwachsenenalter begleite, das sind in Anführungsstrichen wie meine Kinder, so, weißt du? Ich leide mit denen, wenn die verlieren, wenn die krank sind. Ich weiß nicht, ob du von Katharina Holert schon mal gehört hast.
Ja.
Die war in der gleichen Zeit ja auch so wie Jura, die ist halt 93-Jährige, also 5 Jahre jünger. Die war auch sehr gut, die hat sich dann halt schwer verletzt später, konnte nicht mehr spielen das war unheimlich traurig für mich, weil die auch hätte eine Chance gehabt, die hat auch ein WTA oder ein Future gewonnen bei den Damen, also die hätte auch eine Chance gehabt, so gut zu werden und bei Julia war das eben genauso. Ich habe da damals, ich sag mal, wir haben uns von 99 bis 2001 oder 2002 zusammengearbeitet und dann haben wir eben beraten, das war, Julia wollte auf die Tour gehen, bei mir fing das mit Logopack an, oder wurde sehr gut mit Logopack. Das war natürlich enorm für mich, was ich da an Menschen kennengelernt habe, ich war dann in Wimbledon und überall und dann war die Frage, machen wir weiter zusammen oder und ich habe gesagt, ich kann nur ein halbes Jahr, weil ein halbes Jahr muss ich für Logopack arbeiten. Ja, und dann war das eben so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen das mit Axel Pretsch machen, weil sie wollten 100%, also, oder es ist auch besser, also ich meine, ich konnte nur ein halbes Jahr machen
Verstehe.
Dann haben wir uns da eben, ja, also ohne Breit und ohne alles getrennt. Also wir haben gesagt einfach, das ist das Beste für Jule, weil ich kann das eben nicht voll machen. Ich wollte Logopack nicht aufgeben, weil ich da auch, ja, das war eben bei mir auch in der Nähe und ich bin auch, sag ich mal, ich habe das ja nachher später auch mal gemacht, so 40 Wochen oder 35 Wochen im Jahr unterwegs gewesen, habe meine Kinder nicht gesehen. Also für mich war das eine tolle, spannende Zeit, aber ich bin auch sehr gerne zu Hause hier in Schleswig-Holstein. Ich liebe halt mein Zuhause und ich liebe mein Haus, meine Familie, meine Frau und das ist alles, ja, da bin ich auch gerne so. Und jetzt ist mein ganzes Leben so wie Torben zu reisen und jedes Jahr die gleichen Turniere abzufahren und immer wieder zu spielen, das ist natürlich enorm spannend und das muss man auch ganz klar sagen, das ist echt was Einzigartiges, so ein Job, also das ist als Job zu bezeichnen, wenn man durch die Welt fliegen darf und toll Tennis sehen kann, das ist natürlich Wahnsinn, aber es gibt auch noch, für mich gibt es auch noch viele andere Sachen im Leben so und ich betreue gerne die Spieler und ich mache auch da alles gerne, auch mit auf der Tour und so, das habe ich auch gerne gemacht, aber ob ich das jetzt in meinem Alter auch noch oder auch jetzt ist sie 32 geworden. Ob wir das dann so lange durchgezogen hätten, das kann ich nicht sagen, ob ich das geschafft hätte. So. Und für sie war das eine gute Entwicklung, auch mit Axel Pretsch, der war am Anfang auch wirklich gut, der war ein super Spieler oder ist immer noch ein guter Spieler und auch deutlich besser als ich. Und mit dem hat sie halt auch sehr hart trainieren können, weil der eben, ja, einfach, also bei mir war es nachher so, dass ich echt fighten musste gegen sie, weil sie wirklich so schnell gespielt hat. Und er war, für ihn ist es halt locker so. Für ihn war das halt ein ganz entspanntes Spiel, weil er ist auch selber Profi gewesen, war 90 der Welt. Ja, und er hat das dann mit ihr weitergemacht. Und da, ich glaube, dass sie von jedem, mit dem sie zusammengearbeitet hat, immer was mitgenommen hat. Und dass das insgesamt so eine kontinuierliche Arbeit gewesen ist von ihr, ihren Eltern. Also aber hauptsächlich glaube ich, dass es in ihr dieser Ehrgeiz da war, immer Profi zu werden. Das ist wirklich das Entscheidende gewesen. Egal, ob sie schlecht gespielt hat oder gut gespielt hat, das war völlig egal. Sie wusste, dass sie das schafft.
Sehr interessant. Definitiv danke für die ehrliche Einschätzung. Ich hatte in der Vorbereitung bei der Recherche gelesen, dass sie, als sie 15 Jahre alt war, sich getrennt hatte von Andres Andoni, der sie mal betreut hatte auf den Turnieren, und dass du dann wieder übernommen hast für eine kurze Phase, auch weil der Vater ja dir vertraut hat und ihr ein Vertrauensverhältnis hattet. Das habe ich jetzt nur in einem Artikel aufgegriffen. Stimmt das so? Und hast du sie dann nochmal eine Zeit lang individuell betreut oder war das nur eine kurze Übergangsphase?
Na, es war eher so, dass dieser Andres Antony, das war ein Betrüger und der hat versucht, ja, uns alle übers Ohr zu hauen. Also der hat das Training übernommen als Manager. Ich habe das Training gegeben und sollte die Rechnung an ihn schreiben. Und der hat uns eben alle betrogen. Der hatte gar kein Geld, der hat alles auf nass gemacht. Und also ich habe in der Zeit, in der Julia mit dem zusammen war, immer das Training gemacht. Der ist nur mit auf Turniere, auf einige oder die meisten Turniere gefahren.
Verstehe, okay.
Und also ich habe das Ganze von 1999 bis 2002 habe ich eigentlich fast, also das gesamte Training gemacht, also fünfmal die Woche. Ich
bin geschockt, teilweise. Aber gut, dass diese Phase, sieht man mal, wie so eine angehende Profikarriere an seidenen Faden hängen kann, wenn da irgendwas schief läuft. Wenn du sagst, dass du sie noch bei ein paar ITF-Turnieren begleitet hast, was ist denn die eine Anekdote, die dir sofort in den Sinn kommt aus dieser Zeit?
Na, wir waren einmal in Pisa zusammen und das war, da waren wir noch mit zwei anderen Jungs, Jochen Schöttler und noch einem anderen Deutschen. Und da haben wir ja tolle Sache, eine tolle Zeit zusammen verlebt, weil also sie war immer professionell, sie war immer hat immer gut trainiert und war wirklich auch, also muss man auch sagen, war immer lustig mit ihr. Wenn wir unterwegs waren, war sie zwar ehrgeizig und so, aber wir hatten immer viel Spaß. Also das war wirklich eine gute Zeit da in Pisa, muss ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr gut. Herbie Horst hatte gesagt, dass als dann praktisch ihre Juniorenkarriere zu Ende ging und sie auf die Profitour ging, dass dann auch so ein Lebensabschnitt endete und sie dann keinen Kontakt mehr hatten. Wie war es denn bei euch beiden? Hattet ihr irgendwann nochmal Kontakt? Habt ihr euch nochmal gesehen?
Ja, also wir hatten, in Paris haben wir uns nochmal getroffen. Da war ich mit Julian Reister, da haben wir auch, habe ich mit den Eltern auch zusammen gegessen und haben wir einige Gespräche geführt. Und dann hatte sie auf dem Center Court gespielt gegen Bartoli und da hat sie mich eingeladen, damit ihren Eltern oder mit ihrem Vater, ich weiß nicht, ob ihre Mutter auch dabei war, in der Box zu sitzen und dann das Spiel anzuschauen. Da hat sie ganz knapp verloren, glaube ich, in drei Sätzen. Und das ist wirklich so. Also man hat dann seine neuen Trainer und mit Sascha, ach ja, dann war ich auch bei Teams Open, war ich auch noch mit ihr, da haben wir zusammen gegessen, gekocht und so. Das, ja, also wir haben uns ab und zu noch gesehen, wir haben uns auch wirklich nie gestritten und ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu ihr. Wenn wir uns sehen würden, glaube ich, wäre das alles in Ordnung. Also von meiner Seite auf jeden Fall, von ihrer denke ich auch.
Das freut mich zu hören.
Ja, ja, das ist wirklich gut. Also das ist alles in Ordnung.
Das freut mich auf der einen Seite zu hören und das freut mich vor allem auch, dass du dir Zeit genommen hast nach Feierabend für ein kurzes Gespräch. Mirko, für deine berufliche und private Zukunft alles Gute und danke, dass du Teil dieses Podcasts warst.
Super, Janik. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Und ich wünsche dir alles Gute für ihre Zukunft.
Das wünschen wir alle.
Alles klar. Mach's gut.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.